ich weiß nicht, seit einem Jahr mindestens sitzen wir alle ja in den Talkshows und sollen für die Bevölkerung interpretieren, wann jetzt dieser Ampelbruch kommt. Und aber das wabert ja seit mindestens einem Jahr als Damoklesschwert über dieser Regierung und über allem, was sie tut und entscheidet. Damit einher gingen mindestens mal anderthalb Jahre an wahnsinnig, aus meiner Sicht, infantiler, unseriöser, auch wirklich unernster Regierungsarbeit. Also auf der einen Seite dieses öffentlich inszenierte Streiten, auf der anderen Seite das Rausgeben interner Informationen. Es ist wie als ob man ja eine Karikatur dessen aufzeichnen wollen würde, wie im schlimmsten Fall eine Regierungskoalition zusammenarbeitet. Und da sind nun mal, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, die prägenden Protagonisten drei Männer. Ja.
Liebe Hörer, gestern Abend zeichne ich eine Folge auf zu Donald Trump. Ich rede mit einer Transperson, die mir erklärt sehr deutlich, was es jetzt bedeutet, wenn man US-Bürgerin ist, eine Transfrau ist, in Berlin lebt allerdings. Sie erklärt mir sehr deutlich, was es bedeutet, mit diesem Präsidenten leben zu müssen. Und währenddessen bekomme ich eine Push-Nachricht, die mir sagt, Deutschland liegt in Scherben. Hat diese Push-Nachricht natürlich nicht direkt gesagt, sondern ich sehe, dass die Ampel gerade zerbricht und dachte mir so in dem Gespräch, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht auch noch passieren. Und ich glaube, dass 80 Millionen Menschen und wahrscheinlich noch mehr außerhalb Deutschlands genau diesen gleichen Gedanken gestern Abend auch hatten. Wie sollen wir das alles aushalten? Und nachdem ich dieses Gespräch beendet habe, habe ich Alef Duhan, Chefreporterin bei The Pioneer, einem ja journalistischen Projekt, was ziemlich cool ist, was auch sehr erfolgreich und groß ist, was Politikjournalismus auf so eine ganz moderne neue Ebene hebt. So ein Boot, zwei Boote sind es, glaube ich, mittlerweile, die durch die Spree fahren. Jedenfalls habe ich Alef Duhan, dieser Chefreporterin, von dort eine SMS geschrieben und gesagt, kannst du mir das alles mal erklären? Ich hatte in den letzten Monaten, Wochen überhaupt keine Zeit, mich darum zu kümmern, was in Deutschland passiert, weil ich mich ja mit radikalen Christen beschäftigt habe und mit den USA. Und sie hat, tolle Person, die sie ist, sofort geantwortet, klar. Machen wir. Deswegen haben wir jetzt hier am Morgen danach ein Gespräch aufgenommen. Und darin erklärt sie mir, was eigentlich da passiert ist. Wie das überhaupt passieren konnte, dieser Bruch der Ampel. Was das mit Christian Lindners Ego zu tun hat. Was es überhaupt mit Männeregos zu tun hat. Und diese Politik, die sich zurzeit, wenn wir auch mal zu Donald Trump rüber gucken, so anfühlt, als würde da so eine altbackene Männlichkeit unsere Zukunft bestimmen wollen. Und das ist jetzt nicht nur ein Gefühl, sondern einfach auch eine Tatsache. Wir sprechen darüber, warum Markus Söder mich nicht duzen soll. Wir reden darüber, was die Gründe dafür sind, dass die Zukunft wieder aufregend wird. Dass wir freudig dorthin gucken, wo wir nicht wissen, was passiert. Dass wir uns überraschen lassen wollen, was die Zukunft ist. Und Alef erklärt sehr genau, was es dafür braucht. Und wir sprechen darüber, hat dieses Land, haben die PolitikerInnen Deutschlands eigentlich überhaupt die Kraft für einen Wahlkampf? Weil ich sehr wenig weiß darüber, habe ich sehr viel gelernt von Alef. Und dafür bin ich sehr dankbar. Grundsätzlich bin ich sehr dankbar für meine GesprächspartnerInnen, die mir immer wieder Dinge erklären. Und weil ich viel gelernt habe, glaube ich auch, dass ihr auch einiges lernen könnt und was mitnehmt. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß und werde auch nur einen ganz kurzen Hinweis auf Patreon machen. Da sind wir ja nämlich. Und jeder, der dort ist, und uns unterstützt unabhängigen Journalismus und unterstützt mich dabei, dass ich nicht mit, durch die Zähne durch Werbung in einen Podcast einsprechen muss. Das finde ich toll. Der macht möglich, dass ich in solche Gespräche wie mit Alef zum Beispiel führen kann. Geht zu Patreon, guckt es euch an. Patreon, alles muss raus, einfach suchen. Dort gibt es dann Themenkonferenzen, die ihr euch anhören könnt oder auch nicht. Dort gibt es manchmal Teamfolgen, die ihr euch anhören könnt oder auch nicht. Und es gibt zurzeit etwas sehr Besonderes, was ich dort hochgeladen habe, worüber ich hier aber nicht reden darf. Das könnt ihr euch angucken. Und alleine dafür lohnt sich schon 3 € oder 5 € zu bezahlen. Nee, für dieses Besondere müsst ihr euch sogar 5 € aus der Tasche ziehen lassen von mir. Deswegen vielen Dank, dass ihr zuhört. Jetzt viel Spaß mit Aleph und wie sie uns erklärt, was da eigentlich passiert ist. Ich möchte ja mit dir sprechen, weil du für mich die Politikjournalistin bist.
Das ist sehr süß von dir, ja.
Die mir, glaube ich, erklären kann, was da gestern Abend passiert ist. Ich verstehe es nämlich überhaupt nicht. Also ich habe das immer, das wurden immer so, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen war, waren dann so Kollegen wie Paul Ronsheimer, die dann so, ja, bald passiert's. Und ich habe dann immer so genickt und so getan, als wüsste ich, was er meint. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, was da passiert ist gestern Abend. Also was ich verstanden habe, ist, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, hat Christian Lindner rausgeschmissen.
Richtig.
Warum?
Ja, so, nehmen wir schon auf? Soll ich schon erklären?
Ja, los geht's.
Okay, also um das Warum ranken, also was wir ja jetzt sehen, ist ein Wettstreit der Narrative. Jeder wird jetzt in den kommenden, also eigentlich schon seit gestern, seitdem die Statements vor den Kameras gesprochen wurden, versucht jetzt jeder seine Erzählung zu verbreiten und da gibt's einen Fokus, nämlich zu verbreiten, wer jetzt eigentlich der Schuldige und wer jetzt eigentlich der Staatstragende und der Verantwortungsvolle ist und wer der Egoman ist. Also in aller Kürze soll Folgendes passiert sein. Von uns war ja keiner beim Koalitionsausschuss dabei, aber wir sprechen natürlich mit den Menschen dort, dass im Koalitionsausschuss Christian Lindner Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, vorgeschlagen haben soll, lass uns doch geordnet als Koalition vorschlagen, Neuwahlen zu machen, weil wir kommen hier nicht mehr weiter. Der große Streitpunkt waren ja die Haushaltsverhandlungen, wo die SPD und der Kanzler eben mehr oder weniger eigentlich die Schuldenbremse auflösen wollten. Also das Argument soll gewesen sein, aufgrund des Ukraine-Krieges etc. soll man jetzt doch was an der Schuldenbremse ändern sollen. Und Lindner hat gesagt, nicht mit mir, das hat er ja schon Anfang an gesagt. Und dann soll er eben vorgeschlagen haben, lasst uns doch einfach Neuwahlen machen. Es soll dann, um 18 Uhr hat der Ausschuss stattgefunden, um 20 Uhr gab es eine Pause für die jeweiligen Beratungen. Und um kurz nach 20 Uhr, um 20.08 Uhr oder was, kam eine Eilmeldung der Bild. Lindner schlägt Kanzler Neuwahlen vor. Und das sei, so das Narrativ der SPD, aber auch etwas, was die Grünen bestätigen, der Punkt gewesen sein, an dem Olaf Scholz sozusagen der Geduldsfaden gerissen ist und er gesagt hat, so, das ist jetzt das zigste Mal, dass du unser Vertrauen missbrauchst und wir sind hier am Verhandeln und jetzt lese ich schon wieder in der Bild, was wir am Verhandeln sind. Mir reicht's, ich möchte dich als Finanzminister entlassen. Diese Entlassung wird heute stattfinden. Der Kanzler entlässt nicht selber, sondern bittet den Bundespräsidenten, der ja auch die Minister vorher eingestellt hat, muss er auch den Bundespräsidenten bitten, sie wieder zu entlassen. Das soll heute passieren im Beisein des Kanzlers, wo dann Steinmeier, der Präsident, Lindner, den Finanzminister, seines Amtes entlässt.
Also war, was das Narrativ betrifft, eigentlich das Durchstechen zur Bild der Prager Fenstersturz? Das hat's ausgelöst?
Das ist die Erzählung, dass da sozusagen während der Beratungen, als der Koalitionsausschuss pausiert hat, dann es einen totalen Stimmungsumschwung gab und man das eben gespürt hat und dann Kanzler Scholz gesagt hat, das hat alles so gar keinen Sinn mehr.
Wie krass ist es bitte eigentlich, dass die Geschicke dieses Landes, in dem wir ja beide, von dem wir beide ja Bürger sind, irgendwie gefühlt gestern Abend basiert auf den Emotionen dreier Männer.
Ja.
Also so, ich hab dieses Meme heute früh gesehen von dieser deutschen Girl Group, die sich dann bei so einer Pressekonferenz
Tic-Tac-Toe.
Ja. Und ich habe dieses Meme erst nicht verstanden. Was hat denn das mit Tic-Tac-Toe und dieser berühmten Pressekonferenz zu tun? Aber jetzt verstehe ich es. Das ist ja wirklich sehr emotional und nicht sehr sachlich. Und dabei bräuchten wir doch aber eigentlich recht sachliche Entscheidungen in Zeiten wie diesen. Besonders nach den Wahlentscheidungen gestern in den USA.
Absolut. Ich habe mich ja schon mal zu der Aussage hinreißen lassen in der Öffentlichkeit, dass ich Männer für im Berufsleben, Klammer auf, eigentlich auch sonst, Klammer zu, aber auch im Berufsleben für die viel, viel emotionaler handelnden Personen halte, bei aller Fehlermarge, die Verallgemeinungen und Pauschalierungen nochmal mit sich bringen. Aber ja, das ist auch meine Erfahrung. Das ist bei den dreien sicherlich auch nicht eine Falschaussage. Es geht schon sehr, sehr viel um Ego. Es geht sehr, sehr viel um, wer hat was zu gewinnen. Und das sieht man ja jetzt auch an den Statements, die danach getroffen werden. Im Endeffekt ist es ja nun nicht so, dass dieser Ampelbruch gestern Nacht entschieden, vollzogen und artikuliert worden ist. Ich weiß nicht, seit einem Jahr mindestens sitzen wir alle ja in den Talkshows und sollen für die Bevölkerung interpretieren, wann jetzt dieser Ampelbruch kommt. Und ehrlicherweise war es nie seriös vorherzusagen, wann er kommt, irgendwie auch nie so richtig, ob er kommt. Aber das wabert ja seit mindestens einem Jahr als Damoklesschwert über dieser Regierung und über allem, was sie tut und entscheidet. Damit einher gingen mindestens mal anderthalb Jahre an wahnsinnig, aus meiner Sicht, infantiler, unseriöser, auch wirklich unernster Regierungsarbeit. Also auf der einen Seite dieses öffentlich inszenierte Streiten, auf der anderen Seite das Rausgeben interner Informationen. Es ist zu einem aus meiner Sicht völlig absurden Theater verkommen, wie als ob man ja eine Karikatur dessen aufzeichnen wollen würde, wie im schlimmsten Fall eine Regierungskoalition zusammenarbeitet. Mhm. Und da sind nun mal, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, die prägenden Protagonisten drei Männer. Ja.
Ist es etwas, würdest du das als Politikjournalistin als eine katastrophale Situation einschätzen oder ist es eine Chance? Sagst du, da steckt was drin? Oder haben wir jetzt gerade beschlossen, dass ab März Friedrich Merz mit der AfD zusammen dieses Land weiter regiert?
Also ich glaube nicht, dass Friedrich Merz mit der AfD zusammen regieren wird. Dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Friedrich Merz den nächsten Kanzler stellt, glaube ich, kann man schon so sagen. Das kann jeder für sich bewerten, wie er oder sie das findet. Eine katastrophale Situation ist es nicht, weil ich von apokalyptischen Beschreibungen der Gegenwart nicht viel halte. Es gibt wirkliche Katastrophen auf der Welt, auf die müssen wir jetzt nicht einzeln eingehen, aber du kennst sie ja. Aber das, was wir jetzt hier erleben, ist, würde ich sagen, keine Katastrophe. Ist sie eine Chance? Letztendlich haben wir als Zivilbürgerinnen und Zivilbürger, als Journalisten, aber auch die Politik, gar keine andere Chance, als das als Chance zu begreifen und zu nutzen. Also es liegt ja in unserer Hand, inwiefern wir daraus eine Kraft ziehen für mögliche Änderungen, für mögliche Neuaufstellungen, für möglich neue Priorisierungen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Optimismus und der Hoffnung. Das fällt nicht von allein auf unseren Schoß, sondern wir müssen uns aktiv dafür entscheiden. Und ich hoffe sehr, dass die beteiligten Politikerinnen und Politiker sich aktiv dafür entscheiden. Und derjenige, bei dem ich das am ehesten herausgehört habe, war Robert Habeck. Der hat ja das fast, ich weiß nicht, ob du das Statement dir angeschaut hast, der stand ja mit Annalena Baerbock und Teilen seiner Parteispitze hinter ihm, stand er vor dem Kanzleramt und hat in der Nacht nach Olaf Scholz sein Statement gehalten. Und das war noch das, ich würde sagen, staatsmännischste und das, wo man am ehesten noch Bemühungen sah, die Bevölkerung nicht komplett vor den Kopf zu stoßen, ihr Signale der Zuversicht zu geben. Ich glaube sogar, er hat das Wort Zuversicht genutzt. Also er hat sehr in die Zukunft gesprochen. Ob das nun bei jedem ankommt oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Aber man hat die Bemühungen darum gesehen. Olaf Scholz hat eine aus meiner Sicht sehr gute, ganz offensichtlich sehr gut vorbereitete Wahlkampfrede gehalten. Er hat auf der einen Seite es war eine wirklich rhetorische.
Ich freue mich sehr, dass ein ganz besonderer Werbepartner den Weg zu uns, zu mir, in diesem Podcast gefunden hat. Und ich freue mich aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nämlich nicht lügen muss, wenn ich sage, ich mag die Produkte von Koro. Ich kann richtig ehrlich darüber berichten, dass ich die Produkte von Koro genieße und Freude an ihnen habe. Und ich möchte einen wirklich auch wahrhaftigen Moment aus meinem Leben mit euch teilen. Nämlich, einige werden es mitbekommen haben, ich habe für einen Marathon trainiert. Und tatsächlich war der Snack, den ich während des Trainings immer gegessen habe, weil er so gut verträglich war und mir viel Energie gegeben hat, der Bio Energy Ball Salted Peanut von Koro. Und ich will nochmal an dieser Stelle betonen, das ist nicht ausgedacht. Es ist wahr. Wahrscheinlich denken jetzt die meisten, das, weil ich so betone, dass es nicht wahr ist. Aber nochmal, es ist wirklich wahr. Diese Snacks von Koro sind sowieso die Dinge, die ich dann auch, wenn ich in der Kaufhalle bin, immer greife, weil die machen auch so einen guten Eindruck. Und dieser gute Eindruck lässt sich auch belegen. Denn Koro stellt
qualitativ hochwertige, innovative und vegetarische, vegane Produkte vor. Und davon sind viele in Bio-Qualität und viele von ihnen sind auch in Großpackungen. Sprich, man kauft lieber mehr und produziert weniger Schmutz, weniger Verpackungsmüll. Und das Prinzip von Koro, und das finde ich so gut, ist, dass sie transparent kommunizieren. Also ihr könnt Koro natürlich essen, auch ohne Marathontraining. Ihr könnt bei Koro bestellen, wenn ihr auch ein ganz reguläres Leben lebt und euch nicht die Knie kaputt macht für ein Format namens Uncovered. Ihr könnt auf koro.com bestellen und es gibt natürlich auch einen persönlichen Gutscheincode für meine Community, für meine Hörerinnen und Hörer. Und mit diesem Code bekommt ihr ganze 5% Rabatt. Der Code ist einfach mein Name, Thilo, T-H-I-L-O. Könnt ihr eingeben dann an der passenden Stelle hinten beim Warenkorb ist das dann, glaube ich, und bekommt diese Vergünstigung. Und ich hoffe, dass ihr so viel Spaß mit den Koro-Produkten haben werdet, wie ich mit diesen Produkten Spaß und Freude habe.
Eine gute Rede, ja.
Kurze Zwischenfrage. Wie geht denn sowas eigentlich? Also es passiert diese Entscheidung und gefühlt 2 Stunden später kann der so eine richtig tolle Rede halten. Also ich meine, der hat Redenschreiber, die ihm das vorbereiten, aber das wirkt ja dann, wenn du so eine perfekte, wie du es nanntest, Wahlkampfrede halten kannst, 2 Stunden nachdem es zu dieser Entscheidung kam, wirkt es ja auch ein bisschen so, als wäre man auch darauf vorbereitet gewesen.
Ja, klar.
Oder kann man innerhalb von 2 Stunden so eine Rede zusammenschreiben?
Nein, natürlich war er darauf vorbereitet. Aber das ist es ja, wir sind alle seit einem Jahr darauf vorbereitet. Spätestens seit letzter Woche, als Christian Lindner sein Wirtschaftspapier vorgestellt hat, in dem er auflistet in 18 Punkten oder 18 Seiten, was es braucht, um Deutschland aus dieser Wirtschaftskrise herauszubringen. Und die überwältigende Mehrheit dieser Inhalte ganz, ganz offensichtlich keine waren, die mit SPD und Grünen zu tragen sind. Spätestens seitdem hat der Christian Lindner eigentlich schon in die Welt gesetzt, das will ich tun und ich weiß selber, dass es eigentlich nichts ist, was ich mit der Koalition tun kann, mit dieser Koalition.
Woher kommt denn das Selbstbewusstsein, dass Christian Lindner die Partei, die in den letzten Landtagswahlen aus allen Landtagen rausgeflogen ist, woher kommt das Selbstbewusstsein zu sagen, so ja, das ist mein 18-Punkte-Plan, Schuldenbremse auch eigentlich nachgewiesen, funktioniert nicht so richtig, wenn ich mich jetzt da hinterstelle, unterstütze ich etwas, was vielleicht doch nicht hilft. Also warum denkt dieser Mann, dass das, was er sagt, das absolut Richtige ist?
Also, woher das Selbstbewusstsein von verhaltensauffälligen Männern kommt, das frage ich mich ständig, um jetzt auf Christian Lindner zu kommen. Also ja, er hat die von dir erwähnten Rausschmisse aus den Landtagen zu verantworten. Er hat aber auch den Wiedereinstieg in den Bundestag zu verantworten. Mit ihm ist die FDP aus der außerparlamentarischen Opposition wieder in den Bundestag rein und auch in die Regierung reingekommen. Das ist sicherlich etwas, was er für sich den letzten Wahlergebnissen entgegenstellt. Bezüglich der letzten Wahlergebnisse wird er ja nicht müde zu betonen, dass die schwachen Ergebnisse seiner Partei nicht an ihm und an seiner Partei liegen, sondern an der Assoziation mit der Ampelregierung. Und dann, glaube ich, ist Christian Lindner mit etwas gesegnet, wovon viele andere nur träumen, nämlich tatsächlich zumindest nach außen hin ein sehr starkes Selbstbewusstsein. Wie es im Inneren aussieht, das weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht wissen, aber ich glaube, er ist sich seiner Inhalte und Dinge schon sehr sicher. Er hat aber auch, jetzt bei dem Thema Schuldenbremse, es ist ja nicht so, dass er der letzte Freak ist, der die Schuldenbremse beibehalten will. Im Gegenteil, er hat ja sehr, sehr viele Köpfe aus Wirtschaft, aus der Wirtschaftswissenschaft hinter sich. Sein eigener finanzpolitischer Berater Lars Feld ist einer der bekanntesten Ökonomen, der hält genauso an der Schuldenbremse fest, ganz unabhängig davon, dass ja auch die CDU, CSU das auch tut. Also insofern ist es ja jetzt nichts, was er alleine als Sondermeinung vertritt.
Siehst du da eine politische Strategie drin von Lindner, also nur so eine Art Rochade, dass er sagt, okay, ich katapultiere mich mal hier aus dieser Koalition raus und stelle mich eigentlich hin für meinen viel geliebteren Partner, nämlich die CDU-CSU?
Strategie glaube ich nicht. Wenn, dann wäre es eine sehr, sehr falsche, weil am Ende würde ich sagen, von all den Protagonisten ist er der größte Verlierer im Stand heute. Dass er schon immer die Taktik verfolgt hat, der Ultimaten, wenn dieses und jenes passiert, macht das Weiterregieren keinen Sinn mehr. Wenn daran gerüttelt wird, dann nicht mit mir und. Das hat er ja schon immer in den in den Raum gestellt. Seit einem Jahr sprechen wir auch von der Koalitionsopposition FDP. Also das ist ja schon immer etwas gewesen, mit dem er gespielt hat. Ich glaube, um ehrlich zu sein, das Momentum hat er verpasst, wo er wirklich hätte selbstbewusst sagen können, und zwar mit anderen Gründen, nicht nur mit dieser Fetischisierung der Schuldenbremse, sondern er hätte sich ja hinstellen können und hätte sagen können, Leute, wir sind zusammengekommen, wir wollten eine Fortschrittskoalition sein und hatten einen guten Start dafür, ein gutes Momentum dafür. Wir wollten das auch und es hätte auch wirklich klappen können. Dann ist zu viel passiert. Krieg Russlands gegen die Ukraine, Energiekrise und alles, was dazugehört. Und unter diesen Umständen müssten wir eigentlich den Koalitionsvertrag neu verhandeln. Meine Koalitionspartner wollen das nicht und deswegen muss ich mich aufgrund der gegebenen Umstände, aufgrund der gegebenen Weltlage aus dieser Koalition zurückziehen, weil es ist nicht mehr seriös, mit einem Papier oder sich auf einen Koalitionsvertrag immer wieder zurückzubesinnen, der eigentlich mit dem Status quo, in dem wir jetzt leben, nichts mehr zu tun hat. Das wäre etwas gewesen, wo man hätte sagen können, so, okay, verstehe ich, ist nachvollziehbar, ist vielleicht sogar sinnvoll. Aber das Momentum hat er total verpasst. Das hätte also spätestens vor einem Jahr kommen müssen. Stattdessen hat er es weiter mitgezogen. Es ist ein Hin- und Her-Lavieren. Und so, dass man natürlich nicht umhin kommt, sich zu fragen, wie viele Gedanken macht man sich über Ministerposten. Jeder klebt an seinem Sessel, jeder klebt an seinem Amt. Insofern eine taktische Überlegung war es sicherlich von Beginn an. Wir erinnern uns alle an das berühmte lieber nicht regieren als schlecht regieren, als er die Jamaika-Verhandlungen abgebrochen hat. Aber gut ausgegangen für ihn ist es definitiv nicht.
Wir haben jetzt seit gestern Donald Trump und seit gestern eine in Scherben liegende Regierung in Deutschland. Beides wirklich aufgrund von Männlichkeit. Beginnt jetzt ein neues Zeitalter dieser entfesselten männlichen Politik? Weil auch Friedrich Merz so pimmelig, finde ich, seinen Wahlkampf führt. So, ich bin noch ein richtiger Mann, obwohl ich schon auch fast 70 bin und eigentlich irgendwie mich eher in so einen Stuhl setzen sollte und mich ausruhen sollte vom Leben. Auf welche politische Epoche rennen wir hier gerade zu?
Ich glaube schon eine, wo wir alles, was an progressiven Bürgerrechten und liberalen Freiheitsrechten erkämpft worden ist, stärker denn je verteidigt werden muss. Ich denke schon, dass wir gerade in einer Art Backlash-Ära sind, wo auf viele Bewegungen progressiver Gruppierungen von Frauen, von LGBTQ+, von migrantischen Communities, also wirklich von allen, von der ökologischen Notwendigkeit, wo auf all das, was vieles mit Veränderungsnotwendigkeit einhergegangen ist, reagiert wird mit konservativen, das geht mir alles zu schnell. Im besten Falle noch, können wir nicht ein bisschen langsamer machen. Im schlimmsten Falle, ich will wieder zurück dahin, wo es vorher war. Das ist etwas, was zugegebenermaßen männlich geprägt ist. Auf der anderen Seite haben wir auch extrem konservative, um nicht zu sagen nationalistische, neofaschistische und all diese Begriffe, die wir kennen, Frauen auf europäischer Ebene zum Beispiel, die genau das vertreten, von Marine Le Pen über Meloni. Aber ja, ich glaube, wir erleben gerade schon eine Gegenbewegung und so ein bisschen schlägt das Pendel wieder zurück. Und da wird es drauf ankommen, alles, was auch bisher an Stil- und Anstandsfragen sich in Deutschland zumindest etabliert hat, weiter zu verteidigen, was eigentlich ja konservative Werte sind. Aber was, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Chef der CSU anguckt, Markus Söder, ja scheinbar gar keine Rolle mehr zu spielen scheint.
Ich finde, das ist wirklich, wir leben in sehr komplizierten Zeiten. Zum Beispiel würden wir beide, oder ich würde mich ja, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber schon als progressive Menschen bezeichnen, die den Blick nach vorne auch aufregend und toll finden, weil was kommt als nächstes um die Ecke? Ist doch ein tolles Gefühl, überrascht zu werden. Und dann guckt man auf Markus Söder und da will ich dann plötzlich, dass der mich sieht. So, ich möchte niemals in meinem Leben von Markus Söder geduzt werden. So, und werde dann werde zu einem konservativen Menschen.
Ja. Aber weißt du, was ich spannend fand, was du gerade gesagt hast, ne? Wir gucken aufregend in die Zukunft und freuen uns darauf, mal gucken, was jetzt um die Ecke kommt. Verstehe ich, fühle ich, aber genau damit triffst du, glaube ich, einen soziopsychologischen Punkt, über den viel mehr gesprochen werden muss. Weil so kann man nur denken und fühlen, wenn man sich sicher fühlt, wenn man auf einem starken innerlichen Fundament sitzt, wenn man stabil ist in dem, wo man steht und wer man ist und dann entsprechend auf die Neuerungen, Veränderungen aus der Zukunft reagieren kann und vielleicht sogar darauf zugehen kann. Wenn ich allerdings nicht auf einem festen Fundament bin, und das meine ich sowohl psychologisch, also wirklich psychologisch, individuell, aber ich meine das auch finanziell, ich meine das aber auch kulturell, wenn ich das Gefühl habe, alles verändert sich, das, was vor 10 Jahren noch in Ordnung war, soll man heute nicht mehr sagen dürfen und, und. Wenn ich also das Gefühl habe, unter mir der Boden wankt, dann will ich auf gar keinen Fall, dass jetzt auch noch von vorne etwas auf mich zukommt, sondern dann will ich erstmal, dass das Wanken aufhört. Und das müsste eigentlich neben unserer gesellschaftlichen Verantwortung im Miteinander auch ein großer Punkt von Politik sein, den Menschen das Gefühl zu geben, ja, es kommt da viel auf dich zu, aber ich sorge dafür, dass es unter dir weniger wankt. Oder darum will ich mir Mühe geben. Und das tut keiner zu Genüge.
Das können wir aber tun, als Journalisten. Also wir können ein Gefühl von Sicherheit, wir können kein Gefühl von finanzieller Stabilität vermitteln, oder wir können kein Geld senden, aber wir können mit solchen Gesprächen, die wir beide führen, zumindest für eine Form von Sicherheit sorgen. Oder für eine Einordnung, die dann wiederum für ein Gefühl von Sicherheit sorgt. Wenn wir beide in die nächsten 6 Monate gucken, freuen wir uns drauf als JournalistInnen, also du als Journalistin, ich als Journalist, oder sind wir besorgt?
Also als Journalist bin ich überhaupt nicht besorgt.
Noch mehr zu tun?
Nee, ja, gar nicht. Im Gegenteil, das ist eher so eine, also ich guck gerade, sind wir gut aufgestellt, dass wir all das abdecken können und. Und es ist auch eine, ehrlicherweise, und jetzt spreche ich wirklich als Journalistin, Vorfreude, weil es viel zu berichten gibt, es viel einzuordnen gibt und Politik ja schon manchmal auch Spaß machen kann. Oder ich meine, allein das, wie wir gestern Abend noch gesprochen haben und heute Morgen ist schon wieder alles anders passiert. Volker Wissing bleibt in der Koalition und ist aus der FDP ausgetreten, aus seiner eigenen Partei, weil er die Koalition nicht verlassen will, der Verkehrsminister. Das heißt, es sind Zeiten, in denen Journalismus wichtiger denn je ist. Und deswegen freue ich mich, da alles in meiner Hand Stehende zu tun, mit meinem Team alles in der Hand und in unserer Hand Stehende zu tun, um die Menschen möglichst verantwortungsvoll zu informieren. Aber als Mensch oder als Bürgerin hoffe ich einfach, dass es jetzt ein bisschen anständiger weitergeht. So.
Gibt es ein, könnte man sagen, dass die AfD daraus einen Vorteil ziehen kann? Weil sie dann eben ja genau das nutzen kann, Angst mit Unsicherheit, bisher das einfach, das ist so das Werkzeug, dieses stumpfe Messer der AfD, können sie das ausnutzen und für noch mehr Prozente sorgen? Kann die BSW zum Beispiel, können die das nutzen für sich, für noch mehr Wählerstimmen? Oder ist die Situation so komplex, dass sich das gar nicht einfach runterbrechen lässt?
Ich glaube sogar, dass es gar keine Rolle spielt. Weil egal was passiert, die AfD und das BSW würden es ja so oder so immer für sich versuchen zu nutzen. Wenn die Ampel weitermacht, dann krakeelt es ständig. Es brauche jetzt Neuwahlen und die Ampel hat ausgedient. Wenn die Ampel jetzt entsprechend sich auflöst, könnte die AfD ja sagen, so, das finden wir gut. Das tut sie auch. Sie findet nur, es müsste jetzt schneller passieren. Aber letztlich ist die AfD, was sie ist. Und ich glaube, man muss wirklich, das ist, wenn überhaupt, eine Lehre daraus, versuchen, sich auf sich und seine Politik und die Bevölkerung zu konzentrieren und diese Leute einfach auszublenden und nicht die eigene Politik immer wieder als Reaktion auf das, was die Rechtsaußen sagen, darzustellen. Und ich glaube, viel wichtiger ist nicht, was machen jetzt Weidel und Co. damit, sondern darauf zu gucken, dass Europa sich ganz schnell wieder sammelt, Deutschland sich ganz schnell wieder sammelt, um auch wieder Stabilität in Europa zu zeigen. Weil wenn es eine Person gibt, die sich gerade über die Situation, wenn nicht freut, aber dann doch zumindest vielleicht mit dem Schmunzeln beobachtet, dann ist es Wladimir Putin. Der ist ja derjenige, der sich über jede Form von Spaltung in der NATO, in der EU, in dem, was wir den Westen nennen, freut, weil es etwas ist, was er auch ganz bewusst treibt. Und wenn jetzt jemand wie Trump in den USA Präsident geworden ist und die deutsche Regierung sich auflöst, dann sind das erstmal, zumindest in Deutschland, ist es erstmal ein Vakuum, das ihn nur freuen kann.
Ich frage mich gerade, ob Christian Lindner gestern Abend mit so einem Schweppes, ich stelle mir mal Politiker vor, dass die so kleine Schweppes-Tonic-Flaschen trinken, so weißt du, so, was niemand trinkt außer Politiker oder man hat gar nichts mehr zu Hause, dass der dann da sitzt und überlegt, bin ich mir der globalen, der internationalen Konsequenzen meines Handelns bewusst oder ist es eine Entscheidung, die dieser Mann aus dem Bauch heraus enttrifft? So, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt.
Also ich stecke nicht in Christian Lindners Kopf. Aber ich würde nicht nur das auf Lindner beziehen, sondern auf die Gesamtregierung. Und das ist das, was ich mit Infantil zu Beginn meinte und auch mit Schauspiel meinte. Ich habe Olaf Scholz für seine Rede gelobt, weil er aus selten in der Lage ist, eine klare, gute Rede zu halten. Gestern fand ich, war das eine. Und die Politik ist leider so besetzt, dass man, egal wen man für was lobt, im nächsten Moment wieder denken muss, oh mein Gott, und jetzt hat das wieder komplett eingerissen. Weil er danach in die Fraktionsräume der SPD gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und dann war da eine Feierstimmung und es wurde feierlich applaudiert. Unser Olaf hat endlich mal... Und das finde ich so unangebracht. Es war so unangenehm, das zu sehen, dass ich mir dachte, sag mal, spürt ihr eigentlich noch irgendetwas? Ihr seid gewählt worden, um für dieses Land eine einigermaßen funktionierende Regierung aufzustellen. Das ist das Mindestmaß, ja, eine funktionierende Regierung, was von euch erwartet wird. Das ist gerade gescheitert. Und das ist, so sehr Olaf Scholz einen auf, der Christian Hans so oft mein Vertrauen missbraucht, macht und ihm die komplette Schuld zuschiebt, trotzdem... It takes two to tango, in diesem Fall sogar three. Das bedeutet, dass du mal mindestens allein aus mathematischen Gründen irgendeine Form von Verantwortung an dieser Situation hast. Du bist der Kanzler, deine Regierung ist gerade auseinandergebrochen. Das ist kein Tag, sich zu feiern. Und das ist so abgehoben, das ist so fernab von dem, was sich die Bevölkerung gerade denkt, dass ich mir dachte, alter Schwede, ihr spürt gar nichts mehr. Und es muss euch überhaupt nicht mehr wundern, wenn dieser Anti-Establishment, den wir in den USA personifiziert in Donald Trump sehen, auch in Deutschland immer weiter grassiert.
Du hast ja ungefähr vor 15 Minuten gesagt, du bist ja keine Apokalyptikerin. Mhm. Jetzt allerdings habe ich so ein bisschen Schiss bekommen vor diesem letzten, weil du hast vollkommen recht, dass diese Politik wirkt einfach oft sehr entrückt irgendwie.
Total.
Ich frage mich allerdings auch, am Ende sind es auch Menschen, allerdings wurde natürlich auch ein riesiger Apparat gebaut, um diese Menschlichkeit aus der Politik auch ein bisschen rauszunehmen. Aber glaubst du, dass nach der Corona-bedingten Inflation, nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, nach der Energiekrise, sind unsere PolitikerInnen überhaupt in der Lage, einen Wahlkampf zu führen? Ist da überhaupt noch Energie? Ich habe ja kaum noch Energie, das alles zu beobachten, weil ich einfach nicht mehr kann. Wo soll denn das herkommen?
Aber da sieht man den Unterschied zwischen dir und Politikern. Die ziehen Energie aus solchen Situationen scheinbar. Also ich habe Olaf Scholz noch nie so energetisch wie gestern gesehen. Sowohl in seiner Rede als auch danach in den Fraktionsräumen. Insofern Energie für Wahlkampf ist da. Ehrlicherweise war Energie für Wahlkampf auch während der Regierungszeit bei allen, ich würde sagen bei zwei Parteien da. Die Grünen sind ja die einzigen, die sich irgendwie einigermaßen noch Mühe gegeben haben, staatsmännisch und verantwortungsvoll aufzutreten, was denen auch keiner gedankt hat und die sind auch in einer miserablen Situation. Aber Energie für Wahlkampf ist immer da. Ich frage mich, ob Energie fürs Regieren da ist, Energie fürs Neudenken, Energie
für Inhalte,
für arbeiten in diesen kaskadischen Krisenzeiten, ob dafür Energie da ist. Aber stattdessen sehe ich ganz, ganz viel infantile Inszenierung von Politik, die mich sprachlos macht. Und ich denke schon, dass das auch was mit den Personen an der Spitze zu tun hat.
Aleph, vielen Dank, dass du mir tatsächlich ganz ehrlich und ohne Dünkel einfach erklärt hast, was da passiert ist. Dafür bin ich dir sehr dankbar und ich muss es nochmal betonen, ich habe es am Anfang noch betont, du bist schon auch echt eine sehr tolle Politikjournalistin, die das einfach auch toll erklärt. Und
danke,
das finde ich schön.
Vielen Dank. Dank, Thilo. Danke, dass ich da sein durfte.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.